Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Frankfurt beim Deutschen Marketingtag und ich habe vor mir Michael Lier, er ist Leiter Marketing Deutschland von Stihl. Michael, danke.
Danke, Thorsten. Schön, hier zu sein.
Jetzt musst du mich ein bisschen aufklären über Stihl. Für mich ist das ein Anbieter, der im B2B, B2C unterwegs ist. Also habt ihr eher Profis oder habt ihr eher auch Hobbynutzer?
Ja, also.
Oder wo ist die Grenze?
Eine sehr gute Frage. Beides. Beides, das B und das C. Das heißt, wir kommen erstmal als Unternehmen kennen wir uns ja als Marke für die Motorsäge. Dafür sind wir im Allgemeinen bekannt. Und die kommt vor 100 Jahren, hat die Geschichte begonnen mit unserem Gründer Andreas Stihl. Damals war die Vision, die Säge muss zum Baum, nicht andersrum. Also sprich, ich habe eine transportable Motorsäge, die den Baum umhaut, anstatt dass in manueller Arbeit der Baum gefällt wird und dann zum Sägewerk transportiert wird. So, daher kommen wir und deshalb sind wir im Profikundenbereich mit diesen höchsten Qualitätsansprüchen, die wir haben, sehr gut unterwegs bei Forstwirtschaft, bei Garten- und Landschaftsbau, bei Kommunen, bei Feuerwehren. Aber auch die, wir nennen sie Prosumer, die Consumer, die richtig pro-ambitioniert sind, die mit qualitativ hochwertigen, langlebigen Geräten arbeiten möchten, die auch anzusprechen. Und insofern haben wir beide Zielgruppen vor uns.
Wenn ein Unternehmen 100 Jahre alt ist und eine solche Gründungsgeschichte hat, dann ist ja Storytelling, dann habt ihr erstmal über diese 100 Jahre enorm viel zu erzählen. Und Storytelling sollte quasi ein Teil eurer Kommunikationsstrategie sein. Wie sieht das in der Praxis aus?
Ja, absolut. Wir haben viel zu erzählen und 100 Jahre Stihl zieht sich durch unser Marketingjahr sozusagen wie ein roter Faden durch. Es gibt dazu ein absolutes Highlight, eine MS500i, die Kenner der Motorsäge im Podcast werden erkennen, das Modell, ein Profimodell in einer limitierten Edition. Richtig geil designt, leider stark limitiert. Ein Highlight. Wir machen einen Fan Award, in dem die ganzen zahlreichen Stihl-Fans auf der Welt ihre Tattoos zeigen, ihre Erlebnisse mit den Maschinen. Und das wird ein weiteres Highlight sein, wo viele Geschichten entstehen, gerade von den Kunden und von den Fans der Marke, die es zu Millionen gibt auf der Welt. Das werden wir über die ganze Welt verstreut machen in allen unseren Ländergesellschaften. Und parallel gibt's Aktionen für den Fachhandel. Es gibt 100 Jahre Schienen für den Fan, Markenshop-Artikel und vieles mehr. Also ja, und es gibt auch die Unternehmensgeschichte. Der Blick zurück in die 1920er Jahre, damals als Stuttgart ein kleines Silicon Valley war und in dieser Region, wie die Marke entstanden ist. Und da gibt's ganz, ganz viele tolle Inhalte auch auf unserer Webseite zu bewundern, die kuratiert werden von unserem Archivar und da wirklich interessante Geschichten dabei sind.
Die Geschichte ist das eine und die Gegenwart ist die andere. Das heißt, was bewegt euch jetzt im Moment an Herausforderungen?
Ja, im Moment bewegt uns, auf der einen Seite ist natürlich immer das Wetter und die Witterung für uns, bewegt uns, weil es davon Absatz, Umsatz, Situation abhängt. Und das bewegt uns mal immer. Momentan haben wir heute hier Schnee und das wird morgen für Wachstum sorgen, wenn die Feuchtigkeit in den Boden kommt.
Solche Zusammenhänge, ja. Das war mir jetzt auch nicht bewusst, okay.
Ja. So, ansonsten bewegt uns vor allem die Transformation, die Akkutransformation. Wir sind ja, sagen wir mal, Weltmarktführer, die meistverkaufte Motorsägenmarke weltweit seit den 70er Jahren und jetzt wird die Akkutechnologie immer stärker. In Deutschland beispielsweise sind 2/3 unseres Absatzes schon Akkugeräte. Das heißt, diese Transformation ist für uns eben ganz, ganz wichtig. Für uns stehen dabei die Wünsche des Kunden im Mittelpunkt. Und da haben wir es vielleicht leichter als die Automobilindustrie, weil wir einfach nah am Kundenwunsch entwickeln können. Wir brauchen jetzt auch keine Lade, also ja, wir brauchen auch Ladeinfrastruktur. Das sind durchaus Lösungen, die wir aber eben selbstständig dann uns Gedanken machen. Mit Gartenlandschaftsbauern beispielsweise oder im Bereich Forst gibt es durchaus auch Dinge wie Jungbestandspflege, die mit Akkugeräten heute gemacht werden. Also man darf im Forst nicht nur daran denken, dass schwer gefällt wird. Und diese Transformation hinzukriegen und da ganz nah am Kunden und dessen Bedürfnissen zu bleiben.
Wie sieht das eigentlich aus im Moment? Weil du sagst ja, ihr habt Fans, ihr habt eingefleischte Fans. Und wenn ich an eine Motorsäge denke, wenn ich als Enkel eines Oberforstmeisters an Wald denke, dann höre ich an, dann denke ich an laute Geräusche, an Krach, an diese Maschinen. Das heißt, zum Markenerlebnis gehört ja eigentlich auch dazu, dass da eben, dass man so einen Motor anzieht und dass der stinkt heute vielleicht nicht mehr, aber das gehört für mich auf jeden Fall zum Markenerlebnis dazu. Wie sehen das eure Fans? Geht für die was verloren durch die Umstellung auf irgendwelche viel zu leisen Elektromotoren?
Ich sag mal so, ich kenne es durchaus. Es gibt sehr, sehr viele Leute mit Benzin im Blut, die einfach dieses Knattern,
ja, genau.
Das Knattern einfach lieben. Und ich weiß es, als ich das erste Mal vor, keine Ahnung, 15 Jahren bei meinen Freunden im Spessart, die ja durchaus auch gern Holz machen, aufgetaucht bin mit einer Akkumotorsäge, haben sie mich verlacht und sagen, ich werde eine Salami auf. Ja,
genau, das so. Daran musste ich, dachte ich, wollte es nicht so deutlich sagen. Ja.
Aber zwischenzeitlich sagen sie, oh Michael, können wir mal deine Akkusäge wieder ausleihen? Also durchaus. Es kommt einfach auf den Einsatzzweck an und die Akkutechnologie ist in vielen Dingen dann auch einfacher zu handeln und hat Vorteile. Und das ist genau das, was die Transformation für uns ausmacht. Weltweit nach den Bedürfnissen der Menschen, also vielleicht an der Stelle kurz, die Vision unseres Gründers ist so heute so aktuell wie damals. Wir möchten die Arbeit in und mit der Natur erleichtern. So, und das heißt, die Natur, wir sind weltweit agierendes Unternehmen mit 44 eigenen Gesellschaften, mit 120 Distributoren. Das heißt, die ganze Welt ist unser Radius und dort gibt es natürlich ganz unterschiedliche kulturelle Dinge, Vegetation, Klimazonen etc. Und all diesen Menschen da draußen, die entweder als Profis ihr Geld mit unseren Geräten verdienen, indem sie ihren Job machen, oder auch die Privatkunden dementsprechend mit unseren Produkten so zu beglücken, dass sie genau diese Vision wahr wird.
Jetzt nochmal zurück zu den Fans. Wie weit unterstützt ihr das aktiv, dass die sich finden oder wo finden die sich? Sicher auch Online-Gruppen, aber gibt es auch Offline-Treffen, dass man sich mit anderen austauschen kann? Stammtische? Also, ich habe keine Ahnung. Was gibt's denn da?
Den guten alten Stammtisch gibt es jetzt in der Form nicht oder also, da sind wir nicht immer dabei. Sondern gibt es natürlich schon.
Ja.
Was wir machen, also für uns ein zentrales Element, sind die Steel Timber Sports, die Königsdisziplin der Holzfällerwettbewerbe, wenn man so möchte. Das heißt, es gibt 6 verschiedene Disziplinen. Das Ganze ist entstanden in den 1985 in den USA, damals von Steel USA, eine sehr starke Gesellschaft. Wir sind auch seit 1974 produzieren wir auch in den USA. Das heißt, die Amerikaner haben diese Wettkampfserie, die Steel Timber Sports Series, zum Leben erweckt mit ESPN damals als Sportsender. Und zwischenzeitlich sind 2000 Athleten und Athletinnen weltweit unterwegs. Auf allen Kontinenten gibt es Wettbewerbe. Ein Highlight dieses Jahr, letztes Oktoberwochenende, die Weltmeisterschaft in Stuttgart in der Porsche Arena. Wow, absolutes Highlight, ausverkauftes Haus, grandiose Stimmung und großartiger Sport. Also, und da kann man die Marke sehr, sehr gut erleben. Und da knattert es übrigens auch bei der sogenannten Hot Saw. Und es gibt auch die Stock Saw, das ist eine handelsübliche, die Motorsäge ist. Also das ist so ein ganz, ganz toller Weg, die Marke zu erleben. Und es gibt auch Vorbereitungswettkämpfe. Auch Händler beispielsweise buchen diese Timbersports-Shows.
Unterstützt ihr das irgendwie? Also, dass die Menschen, die aktiv sind, also Fanclubs heißt ja immer, dass da irgendwelche besonders Aktiven sind, die das Ganze ein bisschen managen. Könnt ihr das unterstützen? Kann man das unterstützen? Tut ihr das?
Ja, ich sag mal, Messen sind so ein anderer Punkt, an dem wir merken, dass, wie zum Beispiel eine Forst Live, die jetzt im März stattfindet oder Ende des Jahres, in der Forst in München, also auch dort merken wir, dass Fans kommen. So die ganz dezentralen, kleinteiligen Dinge ist dann schwer zu unterstützen. Aber es gibt sicherlich auch ein paar. Natürlich, wenn man jetzt denkt Richtung Social Media, gibt es natürlich auch Influencer, die mit uns arbeiten, in diese Richtung, die ihre eigenen Community.
Das wäre meine nächste Frage. Aber zunächst einmal zu diesen echten Gruppen von echten Menschen, ja, die sich auch echt kennen. Ich frage deswegen, weil wir im Moment, wir haben ja 20 Jahre lang nur digitales Marketing als Wachstumsbereich gesehen, aber im Moment sehen wir, dass eben das Bilden von Micro-Communities oder von Communities durchaus ein Trend ist. Und ihr, bei euch gibt's den Trend schon seit Jahrzehnten. Das heißt also, ihr habt da etwas, wo ihr schon eine ganze Menge mitbringt.
Ja, also die Kunst ist sowas natürlich dann effizient zu organisieren. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, Motorsägenportal betreiben die. Da gibt's auch so eine kleine Community. Wir sind da gern offen für Ansätze, wie wir vielleicht dieses Potenzial erschließen können.
Gibt es Sponsoringgelder, also zum Beispiel diese Gruppe, die du gerade genannt hast, das heißt, die müssen ja auch irgendwie dafür sorgen, dass sie das haben und das haben, wenn die jetzt anfragen und sagen, könnt ihr...
Gut, ich will jetzt keine Werbung machen, dass wir Sponsoringgelder verteilen. Nein, aber grundsätzlich...
Man kann sich ja bewerben, man kann ein gutes Konzept haben und kann sagen, würdet ihr dieses Projekt unterstützen und dann sagt ihr, ja, das klingt plausibel.
Absolut. Es gibt Dinge, die wir unterstützen. Das Bergwaldprojekt zum Beispiel, das zeigt, wie man früher gearbeitet hat, im Wald ganz nah in der Natur. Das ist zum Beispiel auch was, mit dem wir zusammenarbeiten. Also es gibt durchaus solche Projekte, wo wir dran sind.
So, und da sind wir ja schon im Bereich, dass Engagement aus irgendwelchen Communities kommt. Und genauso ist das mit den Influencern. Das heißt, wie systematisch geht ihr an das Thema Influencer-Marketing ran?
Ja, für uns ganz, ganz wichtiges Element und wir gehen in der Systematik ran, dass wir im Grunde von innen nach außen arbeiten. Das heißt, wir haben sehr viele interne Experten. Also das heißt, wir haben Produkttrainer. Wir haben zum Teil ehemalige Mitarbeiter, die heute ein Handelsgeschäft zum Beispiel betreiben und immer noch mit Stil arbeiten, die wir einbinden, sozialmedial, die einfach mit einer hohen Fachkompetenz, mit einer guten Kenntnis der Marke, der Produkte sehr guten Mehrwert leisten für die und wir helfen so denen auch eine Community aufzubauen. Und ist für uns sehr wichtig, sagen wir mal, neben dem, wir sprechen jetzt viel über Forstbereich und Motorsäge, aber wir sind genauso im Garten präsent. Für uns sind Rasenmäher, Trimmer, Blasgeräte, all diese Produkte, kleine Anwendungen wie Astscheren etc., Gehölzschneider, ganz, ganz viele Produkte. Und da gibt's viele Kooperationen auch im Influencer-Bereich. Nicht viel im Sinne von mehr ist besser, sondern uns ist ganz wichtig, dass die Know-how mitbringen, dass die Geräte richtig angewendet werden. Das sind auch oftmals sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten. Das heißt, man kann nicht jedem einfach ein Produkt in die Hand geben, sondern muss darauf achten, dass es sachgemäß bedient wird. Und es ist uns ganz, ganz wichtig. Und deshalb haben wir da ausgewählte Partnerschaften, auch mal mit Großen wie Marie Hoffmann, die im landwirtschaftlichen Bereich sagen wir, mit Millionen Followern unterwegs ist. So ist unser Spektrum, dass wir da möglichst alle unsere Zielgruppen Inhalte bieten können.
Ihr seid eine sehr, sehr wertvolle Marke und gleichzeitig habt ihr Produkte, wo es auch andere Anbieter gibt und auch aus anderen Ländern. Das heißt, zwei Fragen. Das eine ist Produktpiraterie. Ist das für euch ein Problem? Und das zweite sind Wettbewerber, die schlicht und einfach mit einem anderen Preis-Leistungs-Verhältnis knapp an euch rankommen.
Ja, also zum Thema 1, Produktpiraterie ist definitiv ein Problem. Wir haben also einen Dr. Rüdiger Stiel, der sich auch aktiv gegen dieses Thema positioniert, mit einem Verband sozusagen, um solche Dinge zu stoppen. Wir haben eine eigene Farbmarke, die uns dabei zum Teil hilft. Sagen wir, die Produktpiraterie hat zum Teil auch andere Ausprägungen heutzutage. Es sind jetzt zum Beispiel Fake Shops, ist ja auch eine Art von Produktpiraterie, indem ich den Namen nutze und dann nutzlose Dinge verkaufe. Also das heißt, ja, das ist ein Thema. Sagen wir, diese Produktpiraterie in China, die es lange Zeit stark gab, hat sich sicherlich gewandelt, dadurch, dass die Chinesen natürlich jetzt eher versuchen, selbst Wettbewerber zu werden. Wettbewerb haben wir zum Glück. Wir hatten immer Wettbewerb und der wandelt sich. Und natürlich ist es für uns wir sind ganz nah dran an unseren Produkten, an der Zielgruppe und am Wettbewerb, um zu sehen, welche Leistung erbringen wir, welche Leistung erbringt Wettbewerb, sodass wir die Werte, die die Marke ausmachen, die Spitzentechnologie, die aber nicht zum Selbstzweck ist, sondern zum Nutzen der Kunden, auch weiterhin mit besten Leistungsversprechen und zum guten Preispunkt in den Markt bringen. Und da stehen wir relativ gut darf, zum Glück.
Wie weit ist es in eurem Markt ein Thema? Ich beobachte immer mehr Produkte, die merkwürdigerweise nach 2 Jahren nicht mehr funktionieren. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen krass. Aber bei euch ist es ja umgekehrt. Ihr müsst drauf achten. Und das spricht sich ja dann unter Profinutzern auch rum, wenn irgendwo die Langlebigkeit nicht mehr so gegeben ist, wie sie früher mal gegeben war. Wie geht ihr mit dieser Frage um? Weil auf der anderen Seite, je länger die Sachen halten, desto blöder ist es auch. Oder verdient ihr in irgendeiner Weise an Wartung und an solchen Dingen auch?
Genau, also erstmal dazu, die Motorsägen, die beim Discounter verkauft wurden die letzten 10 Jahre, die sind für uns kurzfristig verlorener Absatz, mittelfristig gewonnener Absatz, weil die Leute eben dann zweimal kaufen müssen und sich dann was Vernünftiges kaufen. Insofern kann man durchaus argumentieren, dass solche Produkte da
kommen neue Kunden
etwas verspätet zu uns. Okay, das ist das eine.
Das andere war die Frage, dass es Anbieter gibt, die ja einfach günstig im Preis sind und trotzdem eine gewisse Langlebigkeit haben.
Also gibt es bessere und gibt es schlechtere und das weiß man natürlich nie. Und kann natürlich sagen, dass diese Hersteller auch, die vielleicht mal mit Qualität beginnen, in der Qualität nachlassen. Und das war deine Frage von vorhin. Ja, unsere Kunden haben Muttersägen zum Teil über Jahrzehnte, zum Teil werden die vererbt und das ist unser Asset. Wir haben einfach beste Qualität.
Wenn ich die gut pflege, dann
weltweit 55.000 Fachhändler, die dafür da sind, diese gute Pflege der Muttersäge, die immer top in Schuss zu halten, um optimale Leistung abzugeben. Und dafür haben wir dieses Fachhandelsnetz, das
Nutzt ihr das Thema Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass langlebige Produkte ja ein Beitrag zu Nachhaltigkeit sind? Nutzt ihr dieses Argument? Kann man mit dem Argument arbeiten? Oder ist das heutzutage, wo es viele Menschen mit Wegwerfmentalität gibt, kein Thema mehr?
Ja, es ist definitiv einer der Motivatoren, ein Stilprodukt zu kaufen, weil diese Langlebigkeit und diese gut, es ist das Label Nachhaltigkeit. Woher kommt der Begriff der Nachhaltigkeit? Der kommt ja aus der Forstwirtschaft und so weiter. Das sind Unternehmen wie Stihl, das im Forst vor 100 Jahren geboren wurde, natürlich gewohnt, nicht in Quartalen zu denken, sondern langfristig zu denken. Und ja, deshalb ist die Haltbarkeit der Produkte immer bei uns gegeben. Also unsere Qualität ändert sich nicht. Darauf können sich die Kunden verlassen. Und deshalb ist es für uns ein ganz starkes Argument, ob wir es jetzt Nachhaltigkeit nennen, Langlebigkeit, Qualität. Letztendlich sind es alles die Facetten, die die Kaufentscheidung dann mit zu unseren Gunsten beeinflussen.
Ihr hattet dieses Jahr eure 100-Jahr-Kampagne. Das heißt also, für nächstes Jahr müsst ihr euch irgendwas überlegen. Gibt es schon Ideen? Wie geht ihr an das Thema ran? Kreative Kampagnen oder Pläne machen? Ist das stark lokal dann auch? Oder gibt es da zentrale Vorgaben oder zentrale Ideen?
Ja gut, wir sind ein schwäbisches Unternehmen und schauen natürlich auch, dass wir Effizienzen dort heben, wo sie möglich sind. Und das ist zum Beispiel im Bereich der Kampagne, wenn wir für den deutschen Markt ganz, ganz eng mit dem Stammhaus zusammen. Das heißt, es gibt globale Kampagnen, in die wir stark mit eingebunden werden, unser Feedback geben, Deutschland als zweitwichtigster Markt nach USA. Und auf diese Art und Weise gehen wir da ran. Und das Schöne an der stillen Unternehmenskultur ist, dass wir sehr gut zusammenarbeiten, dass wir langjährige Mitarbeiter auf beiden Seiten haben und die gemeinsam für die Sache kämpfen und so gehen wir auch an die Kampagnenplanung.
Da dürfen wir gespannt sein, was nächstes Jahr kommt.
Ja, bin ich selbst auch gespannt.
Ich freue mich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke, Thorsten. Hat Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.